BR Heimat lesen.
Im Spätherbst ist es gegen Illigi und Virgil zu. Trüb ist das Firmament umschleiert. Fahl leuchtet die Sonne durch den dicken Dunst, der über der Gegend ausgebreitet ist. Müde liegt die Landschaft, als erwarte sie das Schneetuch, um sich völlig zu verhüllen. Schmutzig gelb erscheinen die Wiesen, leise raschelt das welke Laub von den Bäumen, nur die Tannen und Fichten stehen in ihrem satten Grün der rauen Winterszeit trotzend. Hans Jörgl arbeitet an seinen Holzklötzen vor dem Schacherer Hofe, dass ihm helle Schweißtropfen auf der Stirne perlen. Der Brennvorrat für den nahen Winter, der jeden Tag eintreten kann, muss vergrößert werden. Wenn einmal der Schnee da ist, dann muss der Bauer mit den Knechten hinaus in den Wald, wo die Baumriesen zersägt und gespalten zu Boden liegen. Auf glatter Schlittenbahn muss dann das Holz zu Tal geführt werden, hinaus ins Flachland und zur Hauptstadt. Wieder ertönt ein Ruf aus dem nahen Wald, ähnlich dem eines Nussähers. Mit vorgehaltenem Ohr lauscht Hans Jörgl hinüber, der Ruf wiederholt sich. Jörgl nickt befriedigt, wie wenn er um diese Zeit das Signal erwartet hätte. Kurze Zeit darauf tritt ein kleiner Bursche an den Waldesrand, sorgsam, vorsichtig, und äugt das Plateau vor sich ab, wie wenn er sich vergewissern wollte, ob er sich auch nahen dürfe. Jörgl hat ihn erblickt und ruft hinüber, gleichsam um den Ankömmling sicher zu machen. »Ich hon Äpfelholz groselt und Zapftan klum und Scheiterbart kaspelt am Kugeldaub um.« Der kleine Bursche richtet sich daraufhin in die Höhe und herüberhallt es vom Walde. »Wann ins Matze, hör läuten, so schwenkt sie der Turm und die schlechtest Couragi am Taunsberger Burm.« Das wäre im Ernstfalle eine schwere Beleidigung für den Schacherer Jörgl, der doch ein Haunsberger Bauer ist, die er nicht ungerochen lassen würde. Diesmal aber schmunzelt er dazu. Er wirft das Holzbeil weg, wiewohl die Arbeit noch lange nicht beendet ist, geht um den Heustadel herum, wo ein kleiner Gangsteig rasch in den Wald führt. Der kleine Bursche schreitet innerhalb des Waldsames unter den Fichten schnell dem Bauer entgegen, bis sie zusammentreffen und dann tiefer in den Wald hineingehen, im eifrigen, aber halblautem Gespräch, sich oft umblickend, wie wenn sie sich vergewissern wollten, dass niemand sie belausche. Eisig weht der Wind über den Höhenrücken des Haunsberges, dass die Bäume im Walde sich ächzend biegen und die Fenster des großen Schacherhofes klirren. Der Sturm rüttelt mit Gewalt an den Toren, als fordere er Einlass. Bleigrau treiben die Wolken am Firmament, bis erst in kleinen Körnchen, dann in mächtigen Flocken der Schnee herabwirbelt. Unwirtlich erscheint vom Schacherer Hof aus gesehen das weiß in weiß getauchte Bild der zu Tale liegenden Landschaft. Die Knechte und Mägde rücken enger zusammen in der großen Stube am blankgescheuerten Tisch beim wärmespendenden Ofen. Der glimmende Holzspan erhält nur wenig den düsteren Raum, in dem das Gesinde die Abendsuppe schweigend verzehrt. Sonst wird schon ein halblautes Wort gesprochen während des Essens, aber wenn der Bauer selbst am Tische sitzt, da vergeht den Leuten das Schwätzen. Wohl ist der Schacherer bekannt als der fidelsten einer, aber daheim unter seinen Dienstleuten kargt er mit jedem Wort. Streng ist er auch in der Beurteilung der geleisteten Arbeit. Fast zu streng und barsch dabei, fast zu grob, so dass seine Leute, wie der Bauer vom rechten Schachererhof ihn, heimlich natürlich, nie ins Gesicht, den harben Schacherer, oft auch den handigen Jörgl nennen. Heute mundet dem Schacherer das Abendessen nicht, wiewohl er über Land war, wie die Bauern zu sagen pflegen. Jörgl war in gewissen Zeiträumen oft über Land. Er blieb tagelang, oft auch die Nächte über fern von seinem Hof, ohne dass jemand ein Sterbenswörtlein erfuhr, in welchen Geschäften und wo er gewesen. Viehhandel war es nicht, das wussten die Knechte, und Holzhandel auch nicht. Mussten diese Geschäfte erledigt werden, dann kamen die Metzger und Holzhändler schon selber den Berg heraufgestiegen und die jeweiligen Handelsgeschäfte waren rasch erledigt. Jörgl ließ nie viel handeln, bestand mit unglaublicher Hartnäckigkeit auf dem ausgesprochenen Preise und erhielt ihn auch, denn das Vieh aus seinem Stalle war schön und das Holz gut. Er wusste, was er tat. Gleichwohl war er oft und längere Zeit abwesend. alten Geschäften«, sagte die alte Traudel, »mehr wusste sie selbst nicht.« Wie die alte Uhr in der Ecke 8 Schläge rasselte, gingen die Dienstleute mit einem »Gute Nachbauer« aus der Stube und suchten ihre Schlafstellen auf. Knapp erwiderte der Bauer den Wunsch und schob die Fäuste vor sich hin auf den Tisch, starr auf den Kienspann blickend, der an der gegenüberliegenden Wand steckte. Die letzte, die sich zum Gehen anschickte, war die alte Traudel. Ehe sie die Stube verließ, meinte sie noch, »Bauer, der Hund ist noch ledig draußen. Meinst nie, der soll dann ketten bei dem argen Sturm?« »Na«, lautete die kurze, brummige Antwort. Der Bauer war tief ins Sinieren versunken. »Mach er halt nicht«, murmelte das alte Weiberl und klagte in Gedanken, dass das arme Hundsvieh in dieser Kälte die Nacht über im Freien bleiben müsse, weil es der dickschädelige Bauer so wolle. Mit einem ärgerlichen »Gute Nacht« schloss sie die Türe hinter sich zu. Eine Zeit lang horchte der Bauer, wie sich die Tritte der Häuserin entfernten und es ruhig und still im Hause wurde. Eine halbe Stunde später lag alles im Schlafe. Nur Jörgl nicht und vor dem Tore der Hund, der leise winselte. Der Span war abgebrannt, bis auf den glimmenden Stumpfen. Der Bauer drückte ihn vollends ab und löschte die Glut durch einen vorsichtigen Fußtritt. Dann griff er unter die Ofenbank, wo mächtige Wasserstiefel lagen, die er nun ohne viel Geräusch anlegte und sich durch einen übergeworfenen Kotzen zu einem nächtlichen Ausflug rüstete. Leise schritt er in die anstoßende Schlafstube, in der ein Nachtlicht auf Rapsöl schwimmend trüben Schein verbreitete. Aus einem Wandschrank nahm er eine kurze Flinte, lud sie mit großer Sorgfalt mit gehacktem Blei und verbarg sie dann unter seinem Kotzen. So ausgerüstet verließ er ohne Geräusch den Hof, pfiff leise dem Wedel den Hund, der ohne Gebell, als wusste er, dass dies den heimlichen Ausflug verraten würde, sich sofort seinem Herrn anschloss und schritt dann in die stürmische Nacht den Wald hindurch und hinab den Berg. In dem weiten Gestrüpp am rechten Salzachufer lagerte in dieser stürmischen Winternacht, bewacht von einer Anzahl wetterharter Bauern, ein großer Trieb Ochsen. Ab und zu erzwang die Kälte den Tieren ein kurzes Gebrüll, was jedes Mal die Treiber zum Fluchen veranlasste. »Wo nur der Jörgl so lang bleibt«, murrte einer derselben. »Es wird Zeit, dass wir rüberkommen. Die Grenzer müssen das Gebrüll der Ochsen bis weit Wörth hören. Es geht nimmer länger, sonst ist der ganze Trieb futsch und mir auch.« Ein Krächzen wie das einer Steineule tönte durch die Nacht. Vom Ufer her wird in gleicher Weise Antwort gegeben. Es ist also alles sicher. Gleich darauf ist Jörgl mit seinem Hund bei den Treibern. »Nix passiert?« »Nein.« »Ist der Peter schon zurück von der Pass?« »Muss halber gleich kommen.« »Aufpassen heut ganz besonders. Die mit die Beck gehen zuerst übers Wasser. Wirst drinnen sein, nachher die Ochsen. Ja, nicht früher schießen, wenn ein paar Grenzer da dazwischen kommen sollten, bis ich nicht geschossen hab.« »Wo nur der Peter so lang bleibt«, sagte Jörgl, der das Oberhaupt der Schmugglerbande bildete. »Den Weg bis weit wird und zurück macht einer dreimal. So lang ist der Peter schon aus«, meinte einer der Treiber. »Was? Schon so lang? Die Geschichte ist verdächtig. Warten wird's gefährlich. Wer weiß, was der Peter am Ende angefangen hat.« Rasch entschlossen gibt Jörgl Befehl zum Aufbruch. Mehrere Männer nehmen schwere Päcke auf und treten so geräuschlos es über den Kies geht in den Fluss, dessen Wasser ihnen etwa zur Brusthöhe reicht. Schräg nach der Strömung waten sie hindurch und erklimmen am anderen bayerischen Ufer die Böschung, wo die weitgestreckte Weidenau sich ausdehnt. Jörgl hat den Marsch scharf überwacht und nichts Verdächtiges wahrgenommen. Eine Weile lauscht er, bis ein sich rasch wiederholender Rabenschrei das Signal gibt, dass die Gegend sicher sei. Der Sturm beginnt aufs Neue und wirft Unmassen dichten Schnees herab auf die frosterstarrten Männer und das blökende Vieh. Jörgl gibt den Befehl zum Aufbruch. Mit schweren Knütteln hauen die Treiber auf die Ochsen ein und geschäftig ist Jörgls Hund hinter dem Vieh her, dem er in die Beine beißt, um es zu rascherem Marsche zu veranlassen. Doch lautlos vollzog der Hund sein Amt. Die Ochsen ins eiskalte Wasser zu bringen, bedarf großer Anstrengung. Hageldicht fallen die Schläge und der Hund beißt sich die Schnauze blutig, bis der Übergang gelingt. Einer der ersten am anderen Ufer ist der Jörgl, der noch einmal die Gegend absucht, von einer Unruhe getrieben, die mit dem Ausbleiben des Genossen Peter zusammenhängt. Seine Luchsaugen durchdringen die schwarze Nacht, sorgsam später durch die Weidengebüsche. Wenn die Grenzer irgendwo versteckt liegen, müssen sie, falls Verrat im Spiele ist, in nächster Nähe liegen, sonst können sie den Fluss nicht überwachen. Aber er sieht nichts, so sehr er sich abmüht. Fast will er schon aufatmen im frohen Gefühle, dass das gewinnbringende Nachtgeschäft sich günstig für ihn abwickle, wie schon so oft, da schlägt ein schwaches Geräusch an sein Ohr wie vom Knacken eines Gewehrhahnes. Im Nu liegt Jörgl am Boden und hält die Büchse schussbereit. Aber kein Laut dringt mehr zu ihm, als von rückwärts das Rauschen der Salzach und das Geräusch der nahenden Menschentritte, der Vorhut des nachkommenden Ochsentriebes. Verdächtig ist die Sache unzweifelhaft. Es wird am besten sein, den Transport zurückzubringen, damit wenigstens die wertvollen Ochsen gerettet werden. Wie Jörgl vorsichtig, halb gedeckt durch einen Weidenstrunk aufsteht, sieht er auf Büchsenschussweite gleichfalls schwarze Gestalten sich erheben. Kein Zweifel, das sind Grenzer. Nun zurück, so schnell die Beine laufen können. »Halt!« tönt es durch den heulenden Wind. Mit einem lästerlichen Fluche springt Jörgl durch das Gestrüpp zurück. Da blitzt es auf. Ein dumpfer Knall ertönt im Sturmgebrause. Dann wird es mit einem Male lebendig in der Niederung. Wie Jörgl sich wendet, sieht er, dass er und seine Kameraden eingekreist sind, bis auf die Wasserseite. Nun stößt er auch schon auf seine Vorhut, die notdürftig gedeckt auf den Knien schussbereit die Grenze erwartet. Jörgl keucht ihnen zu, »Aufhalten, aufhalten!« und eilt dann zum Ochsentrieb. Wohl schreit er den Treibern zu, »Zurück, zurück!« Aber es hält schwer in dieser Wildnis, den Platz zum Umkehren eines großen Viehtransportes zu gewinnen. Die Tiere sind durch den nächtlichen Marsch, durch das kalte Wasser, durch den wütenden Schneesturm und die vielen Schläge unruhig und scheuen durch das Schießen vollends. Einige Tiere können noch gebändigt und wieder zurück ins Wasser gebracht werden, die meisten aber nehmen reißaus und stürmen gesenkten Kopfes in die Nacht davon. Rasch weichen die Schmuggler zurück. Ihre Lage am Flusse ohne Deckung wird immer gefährlicher. Einige der Bande liegen angeschossen und schmerzstöhnend zu Boden, während der Rest rücklings durch den Fluss schreitet und auf die nachrückenden Grenzer feuert. Schon geht Pulver und Blei den Leuten aus. Zum Laden der alten Schusswaffen ist keine Zeit. Das eiskalte Wasser erstarrt die Knochen. Da wird es auch am anderen Ufer lebendig. Es feuern auch die österreichischen Grenzer. Der Rückzug ist abgeschnitten. Verzweiflung erfasst die Pascher. Nun gilt es das Leben. Beherzt springen die Grenzer in den Fluss. Die wollen die Schmuggler im Wasser abfassen. Ein heftiger Kampf entbrennt. Wütend verteidigt Jörgl mit seinen Riesenkräften die arg zusammengeschmolzene Schar. Wohl macht er einige kampfunfähig. Allein die Übermacht ist zu groß. Seine Genossen ergeben sich. Jörgl wirft die Büchse weg, fasst einen Mann der Grenzwache, der sich ihm entgegenstellt, mit einem Griff am Hals, schleudert ihn weit weg unter die Kämpfenden und taucht unter. Schwimmend und tauchend gelingt es ihm zu entfliehen und auf Umwegen unerkannt gegen Morgen den Schacharerhof zu erreichen. Das Missglücken der nächtlichen Expedition kühlte für die nächsten Tage Jörgls Übermut und veranlasste ihn, sich völlig seiner Bauernarbeit zu widmen. Aber nach einigen Wochen, als Jörgl merkte, dass ihm keinerlei behördliche Unannehmlichkeiten erwuchsen, weil niemand von den Grenzern ihn erkannt hatte und die eingefangenen Schmuggler beharrlich über die übrigen Teilnehmer schwiegen, wuchs ihm wieder der Kamm. Nur mied er den Schauplatz der letzten Unternehmung und ließ sich auch bei Riese nicht mehr blicken, da deren Bauernhof zu neu bei Weidwörth lag, wo er die Grenzer wusste. Jörgl richtete seine Schritte, zumal der Fasching mit seinen Lustbarkeiten begonnen hatte, nach dem nahen Dorfe Lauterbach. Er hatte dabei auch eine Nebenabsicht, die im Volksglauben an die Wundertätigkeit einer gewissen Glocke im Kirchturm von Lauterbach wurzelte. Nach dem weit verbreiteten Glauben im Volke findet derjenige bei dem Klange dieser Glocke das wieder, was er verloren hat und wiederfinden will. Daher kommt auch das allbekannte Lied: »S Lauterbach han ich mein Strumpf verloren, ohne Strumpf geh ich nicht heim. Jetzt geh ich halt wieder nach Lauterbach und läut mir zu dem Strumpf den Ohren. Jörgel hegte so etwas wie die stille Hoffnung, auf mehr oder minder übernatürliche Weise zu den in jener Nacht verlorenen Ochsen wieder zu gelangen. Sein gesunder Verstand konnte allerdings eine solche Möglichkeit nicht zugeben, aber seine Gewinnsucht ließ ihn andernteils doch hoffen, dass die Wunderkraft der Lauterbacher Glocke sich in seinem Sinne bewähren könnte. Am ersten Sonntag im Fasching wanderte also Jörgel hinüber ins Dorfwirtshaus mit dem lustigen Schilde »Gast- und Fleischhauerei« und gar bald ging es fidel zu. Im Kreise lustiger Zecher fand er rasch wieder seine gute Laune und in seiner urwüchsigen Weise ließ er ihr vollends die Zügel schießen. Einige der Bauern, echte Politikaner, wollten zwar von dem tollen Getriebe nichts wissen, dazu waren die Zeiten nach dem Umschwungjahre zu ernst und bedeutungsvoll. Die Proklamation, welche durch den Kreischef Hofrat Grafen von Chorinski von Wien nach Salzburg verbracht und dann weiter nach dem Vorlande verbreitet wurde, war für den Landstand zu befreiend nach langer Bevormundung gekommen, als dass die Bauern nicht stutzig und erst recht misstrauisch hätten werden sollen, wie dies in der Bauernnatur liegt. Und dazu die flammenden Worte, die durch den Landboten in den Bauernstand des Salzburger Landes geworfen wurden, unter dem Rubrum »Was geht dem Salzburger Bauern ab?« Jener Zeitungsschreiber kannte sein Volk und dessen Verhältnisse. Wenn er mehr Gemeinsinn, Verbreitung, richtiger Ansichten über die Verhältnisse und Bedürfnisse eines konstitutionellen Staates, Belehrung über die Mittel, Ackerbau, Viehzucht und Wohlstand zu verbessern forderte, dann das Verlangen stellte, die Schulen überhaupt zu bessern, die Dienstbotenordnung zweckmäßiger zu regeln und die Forstverhältnisse zur Sicherstellung des Holz-, Streu- und Weidebedarfs auf billige Weise zu regulieren und zum Schluss die Regierung anging, die an die Zehent- und Grundherren zu leistenden Entschädigungen ungesäumt auszumitteln und das Viehsalz wohlfeiler zu machen. Das waren alles Dinge, die den Bauer zum Nachdenken veranlassen konnten, wenn einer den nötigen Verstand dazu besaß. Jörgel war alles, nur kein Politikaner, und er machte gar keinen Hehl daraus, dass ihn die anbrechende neue Zeit völlig gleichgültig lasse, bis auf den Zehent und das Viehsalz. Wenn diese billiger würden, dagegen hätte er in der Tat nichts einzuwenden. Die Forst- und Jagdverhältnisse können sie auch ändern, wie es die Herren wollen. Sein Wildpret holt er sich schon selbst, wenn er Lust dazu hat, ohne die Herren erst lang zu fragen. Dies denkt sich Jörgel. Laut äußert er seine Meinung darüber beileibe nicht. Wozu auch? Es ist ein Mitwisser oft schon zu viel. Wie die Bauern zu Lauterbach immer mehr vom roten Tiroler tranken und den schweren Tabak dazu rauchten, da ward auch die Stimmung immer erregter. Nur das Ave-Maria-Läuten zu Beginn der Dämmerung brachte augenblickliche Ruhe in die Versammlung. Die Bauern nahmen die Hüte vom Kopf und die Pfeife aus dem Munde und saßen still. Mancher mochte an verlorene Gegenstände denken, denn es wurde die Fundglocke geläutet. Auch der Jörgel ward mäuschenstill. Leise verklang der Glockenton, der Wirt zündete das Licht an und wünschte allerseits guten Abend. Nun trat die Unterhaltung wieder in ihre Rechte nach altem Brauche. Während des Gebetläutens hatte der Schmied des Dorfes, ein robuster Mensch, mit spöttischer Miene Jörgel betrachtet, wie er so andächtig dasaß, als wollte er geheime Zwiesprach halten mit der berühmten Lauterbacher Glocke. Kaum, dass das Gespräch wieder begonnen hatte, rief er dem Jörgel auch schon zu, was er denn verloren habe, weil er aufs Glöckel gar so zugljust habe. Schlagfertig wie immer drehte sich Jörgel nach dem Schmied um und sagte lachend, »Ich such mit dem Glöckel den Verstand, den du verloren hast.« Diese Anspielung, die nicht unverdient war, weil der Schmied schon oft recht blitzdumme Stücklein vollführt hatte, nahm der Schmied diesmal krumm. Vermutlich, weil sie ihm so vor der ganzen Nachbarschaft unter die Nase gerieben wurde. Ein hitziges Wortgefecht entspann sich, und bald war eine solene Keilerei im Gange, die sich, da der Wirt und sein Hausknecht ausräumten, auf die Gasse verpflanzte. In der stockfinsteren Nacht vermochte man nicht mehr genau zu unterscheiden, wer aneinander geraten war. Es wurde eben dreingeschlagen und Jörgel leistete im Dreschen, bewaffnet mit einem Stuhlbein, ganz Hervorragendes. Plötzlich schrie jemand auf, »Ich bin gestochen! Ein zweiter jammerte über die eingeschlagene Brust. Leute liefen mit Laternen herbei und schleppten, während die Messerhelden und Raufbolde sich davonschlichen, die Verwundeten in die Häuser. Am nächsten Mittag brachten die Knechte die Kunde auf den Schacherhof, dass der Schmied von Lauterbach erstochen worden sei. Wie Jörgl das hörte, ward er wohl etwas blass, aber er fasste sich und ging äußerlich wenigstens gleichmütig an die Arbeit. Etwas bedenklicher ward für den linken Schacherer die Lage, als der Bauer vom kleinen Schachererhofe gegen Abend vorsprach und dem Nachbar vertraulich mitteilte, dass der Schuster von Lauterbach den Jörgl beschuldige, ihm 3 Rippen eingeschlagen zu haben.
»Was?« rief erschrocken Jörgl aus. »Ich weiß nicht, aber der Schuster sagt's und will ein Jurament draufschwören.«
»Mei, fürchte nicht, viel wagst du draus bei der Geschicht«, tröstete dann der rechte Schacherer. Es kam aber doch etwas anders. Tags darauf kletterten Landgendarmen den Haunsberg herauf und holten den linken Schachererbauern gefesselt unter der Anklage des Mordes in die Fronfeste nach Salzburg. Wie Flugfeuer verbreitete sich die Kunde von Jörgls Verhaftung in der ganzen Gegend. Der schneidige Schacherer war eine zu bekannte Persönlichkeit, als dass eine so jähe Wendung in seinem Schicksale nicht allgemein hätte interessieren sollen. Man war bestürzt darüber, und selbst die Burschen, welche von Jörgls Übermut und Gewalt zu leiden gehabt, empfanden Mitleid. Denn es ist eine heikle Sache, unter der Anklage eines Mordes in die düstere Fronfeste zu Füßen der Festung Hohen Salzburg eingeliefert zu werden. Im Röserlhof rief die Kunde völlige Bestürzung hervor, und die junge Bäuerin wusste im ersten Augenblick gar nicht, was nur beginnen. Die schöne Resi zeigte sich kopflos darüber, dass man ihren Schatz eingefangen habe, aber sie hatte merkwürdigerweise keine Tränen über das Unglück. Selbst als die Nachbarsleute herbeikamen und versicherten, lebendig werde der Jörgl nicht mehr davonkommen, konnte Resi keine Träne weinen. Der Schrecken sei zu groß, sagte sie sich entschuldigend, als sie merkte, dass die Mädeln sie erstaunt anblickten, gewissermaßen fragend, warum sie denn nicht mehr Mitleid äußere. »A kuriose Dingin«, die Resi, meinte auf dem Heimweg die Schreckliesel zu den Kreuzbacher Mädeln und deutete dabei auf die Stirne, als wollte sie sagen, dass es im Oberstübchen der Röserlbäuerin nicht ganz in Ordnung sei.
»Ja, recht seltsam, wollt ein Verdraht«, äußerten ihre Begleiterinnen, denen das eigene Wesen Resis nicht in den Kopf wollte.
»Ich bin wirklich neugierig, ob jetzt das Verhältnis nur so weitergeht«, sagte die Liesel darauf.
»Gab's kaum«, erwiderte die Mirl, eine dralle Bauerntochter von Kreuzbach, und kicherte dazu. Sie hatte so ihre eigenen Gedanken, die sie aber für sich behielt.
Am späten Abend, als die Dirn vom Röserlhof eben Anstalten machte, ihr Lager aufzusuchen, klirrte leise das Fenster in Resis Schlafstube, wie wenn ein Steinchen an dasselbe geworfen worden wäre. Die Dirn hatte das Klirren wohl vernommen und kannte die Bedeutung dieses Signals ganz gut, aber sie dachte sich, »Mir geht's nix an, sie ist der Bäuerin ihr Sach«, und schlüpfte ins Bett. Gleich darauf öffnete sich das Fenster, um das sich das dürre Geäst eines wilden Weinstockes rankte, und Resi steckte den Kopf heraus. »Psst, psst«, tönte es leise herauf, und dann schob sich eine Leiter unter das Fenster, auf welche in raschen Sätzen eine kleine Mannsgestalt kletterte.
»Resi, bist da?« flüsterte der Kleine.
»Hast Kundschaft?« fragte leise die Bäuerin.
»Ja, sie haben richtig im Pfromfest eingeliefert.«
»Ist er gutwillig gegangen?«
»Zuerst nicht, er hat gachlings nicht wollen, aber viel hat er nicht machen können, zwängt ihm Ketterl um die Hände, aber nachher ist er ganz dasig mit. Du, die Leid hätt's zeng sollen drin in der Stadt, das G'schau und das Grin bis hinter ins Chorviertel.«
»Hat er denn wirklich den Schmied erstochen?« fragte Resi den auf der Leiter stehenden Burschen.
»Freili, maustot erstochen. Jetzt kommt er nimmer, der wird ganz sauber gehängt.«
»Das kann ich doch nicht glauben. Es hat doch niemand nicht gesehen, während der Stocher hat.«
»Macht nix. Kängt wird er doch. Und mir kriegen eine Ruhe. Gell, Resi?«
flüsterte der Bursche und suchte ihre Hand zu erfassen, die sie ihm nach einigen Zögern überließ. Dadurch kühner gemacht, legte er die Arme völlig auf das Fensterbrett und suchte dann Resis Hüften zu umschlingen.
»Mach keine Dummheiten«, wehrte die Bäuerin ab. Er aber flüsterte ihr etwas ins Ohr, was ihren Widerstand lähmte. Wie er aber Anstalten machte, sich in die Stube zu schwingen, schloss die junge Bäuerin rasch das Fenster zu und war nun weder durch Schmeichelworte noch durch Drohungen zu bewegen, ihm Einlass zu gewähren. Eine Weile wartete der Bursche, ob sie sich drinnen nicht doch entschließen werde, das Fenster nochmals zu öffnen. Als es aber verschlossen blieb, kletterte er fluchend die Leiter hinab, versteckte sie in der nahen Scheune und zog feldeinwärts wieder in die finstere Nacht.